um der Jungfrau Maria zu offenbaren, dass sie den Gottessohn gebären würde. Dieses Gemälde von der Gemäldegalerie Berlin, der Verkündigung, ist von Lucke um das Jahr 1500 und zeigt, wie unzählbare andere auch, Sie haben sicher alle mindestens 100 davon gesehen, Gabriel in Gespräch mit Maria. Maria wird oft in abgewandter Haltung, wie hier, dargestellt, eine Geste der Bescheidenheit oder vielleicht des Staunens. Und der Engel hingegen schaut sie aufmerksam an, oder mindestens scheinbar aufmerksam an. Aber was sieht der Engel eigentlich? Im Hochmittelalter debattierten gelehrte Theologen wie Bonaventura und Thomas von Aquin darüber, was Engel sehen konnten und wie. Diese Debatten könnte man als Engel-Epistemologie bezeichnen. Man war sich einig, dass Augen und Geist der Engel Wesen und Form von Dingen erfassen konnten, nicht aber die einzelnen Details, die ein Individuum bestimmte. Die Form entsprach der Gattung oder Genus, zu welcher ein Gegenstand gehörte. Was die einzelnen Mitglieder innerhalb einer Gattung voneinander unterschied, so wir sind alle Mitglieder der Gattung Mensch, also was uns voneinander unterscheidet, das ist materiell nach dieser Theorie. Die reine Form, so in diesem Fall die reine Form von Menschlichkeit, war daher auch die allgemeine Form, durch keine Materie verunreinigt. Individualismus war demnach keine Tugend in mittelalterlichen Theorie der Engel-Epistemologie. Je mehr individuelle Substanz, umso weniger perfekt war ein Ding. Denn umso mehr wich sie ab von der perfekten Form, welche die Gattung definierte. Das menschliche Sehvermögen ist hingegen in Materie verhaftet. Daher nehmen wir Menschen, direkt nur Einzelheiten wahr und keine allgemein gültigen Formen. Das Sehvermögen von Engeln hingegen erkennt die Form von Dingen auf den ersten Blick, sieht gleichsam individuelle Details hindurch. Der Erzengel Gabriel hier sieht weder das Blau und Rot in Marias Umhang, noch die goldene Spange, die diesen zusammenhält, auch nicht die Kurven ihrer Füße und Sandalen. Er sieht stattdessen die Gattungen, zu denen alle diese Dinge gehören, und identifiziert Maria als Kreuzpunkt dieser Formen, so als eine Art Venn-Diagramm-Überschneidung von allen diesen Formen. Dies alles mag klingen wie ein besonderes, obskures Stück mittelalterlicher Engelskunde, derselben Kategorie wie etwa scholastischen Debatten darüber, wie viele Engel auf dem Kopf einer Stecknadel tanzen können. Aber das Ideal des perfekten Sehvermögens, das hinter die bloßen Erscheinungen direkt ins Herz der Dinge blicken und über deren individuelle Ausprägung die allgemeine Form erfassen kann, blieb noch lange Zeit bestehen, als die Engelskunde selbst schon längst aufgehört hatte, respektable Wissenschaft zu sein. Sogar nach der wissenschaftlichen Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts bestand der Traum von der Engelsvision weiter. Die scholastischen Doktrinen von Form und Materie würden zwar verworfen, und die Naturforscher bestanden auf der genauen Beobachtung von Einzelerscheinungen mit Teleskopen, Mikroskopen, Thermometern und einem ganzen Arsenal weiterer Instrumente. Niemand sprach mehr von Engeln. Aber dennoch lebte das Ideal, die allgemeine Form einer Gattung und nicht die Besonderheiten des Einzelfalls zu erfassen, in vielen Bereichen der empirischen Wissenschaften des 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert und in der Botanik, mindestens sogar bis heutzutage, lebt es weiter. Dieses Ideal wurde oft beschrieben als Sehen mit geistigem Auge, im Gegensatz zum Sehen mit physischem Auge. Ein Echo auf das ätherische Wesen der Engel, allesamt schwerlose Form. Goethe nannte diese Form das reine Phänomen und beschrieb es als Ergebnis der Beobachtung einer Reihe von einzelnen Naturereignissen oder Naturobjekten, bis das geistige Auge fähig war, die zugrunde liegende konstante Form hinter den Variablen zu erkennen, die sich dem physischen Auge darboten. Ich zitiere Goethe: Das reine Phänomen kann niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer stetigen Folge der Erscheinungen. Um es darzustellen, bestimmt der menschliche Geist das empirisch Wankende, schließt das Zufällige aus, sondert das Unreine, entwickelt das Verworrene, ja entdeckt das Unbekannte. So ein Beispiel von einem reinen Phänomen. Das ist nicht irgendeine Gruppe von Cirro, Cumulus oder Schafwolken, das ist die reine Form von dieser Art von Wolke. Goethe verstand den Prozess der Entdeckung des reinen Phänomens als eine Art der Wahrnehmung und nicht als Theorie der wahrgenommenen Objekte. Und als Schiller einwandte, dass Goethes Urpflanze, das heißt die ursprüngliche Form aller Pflanzen, eine Idee und keine Beobachtung sei, entgegnete Goethe: Das kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sogar sie mit Augen sehe. Seine Urpflanze. Skizze. Goethe war sicherlich ein ungewöhnlicher Fall unter den Naturforschern in der Hinsicht, wie weit er den Wahrnehmungsprozess trieb, das reine Phänomen aus der Beobachtung einzelner Pflanzen, Wolken oder Knochen zu extrahieren. Aber er stand nicht allein im Glauben, dass die Wahrnehmungskraft des geistigen Auges mehr durchdrang als das physische Auge. Von der Renaissance bis zur Gegenwart haben Botaniker die Illustrationen von Pflanzen in Publikationen ihrer Kollegen kritisiert, weil die Künstler zu naturgetreu und akkurat arbeiteten. Man dürfe ihnen, den Künstlern, nicht erlauben, genau das abzubilden, was sie vor sich sahen. Eine aktuelle individuelle Pflanze im Gegensatz zu einem Gattungstyp. Ob sie diese Darstellung einer Gattung als Archetyp wie Linnaeus oder reines Phänomen wie Goethe bezeichneten, die Forscher von der Renaissance bis zur Aufklärung strebten alle etwas wie eine Engelsvision an. Wie zum Beispiel dieses Schemata von Blattformen aus Linnaeus' Hortus Cliffordianus. Das ist, glaube ich, ein Rätsel für uns heute. Wie lässt sich dieses Verlangen nach einem Engelsblick mit dem wissenschaftlichen Empirismus im Einklang bringen? War es nicht einer der revolutionären Aspekte der wissenschaftlichen Revolution in frühmodernen Europa, Beobachtung und Experiment als grundlegende Methoden wissenschaftlicher Forschung zu etablieren? Und was ist falsch an Bildern, die ein Objekt genau so darstellen, wie es gesehen wurde? Heißt dies nicht eigentlich, die Tatsachen darzustellen? Sollte nicht gerade dies das Ziel aller wissenschaftlichen Beobachtungen sein, die diesen Namen verdient? Dies sind alle völlig berechtigte Fragen. Und um sie zu beantworten, müssen wir zuerst untersuchen, wie die Praktiken der Beobachtung in den Naturwissenschaften des 16. und 17. Jahrhunderts sich entwickelten. So, zuerst, was war eine Beobachtung? In der modernen Wissenschaft ist die Praxis der Beobachtung so verbreitet, dass sie mit unter für selbstverständlich angesehen wird. Es ist eine grundlegende, aber auch eine elementare Form der Forschung. Aber in der frühen Neuzeit war es ganz anders. Für die Forscher der natürlichen Welt war es alles anderes als selbstverständlich, was und wie man beobachten sollte. Man muss sich daran erinnern, dass die alle Gelehrten waren, die hauptsächlich von Büchern gelernt haben. Und sie haben teilweise dieselben Techniken angewandt, die sie in ihren Bibliotheken angewandt hätten für die Lektüre des Buch der Natur. Es war zum Beispiel ein philosophisches Problem, etwa darüber, wie man viele Einzelheiten in ein allgemeines zusammenschmelzen könnte. Es war ein praktisches Problem, etwa wie man gesellschaftliche Pflichten mit dem strengen Regiment der Beobachtung vereinen konnte, in eine Abhandlung über die Meteorologie in Mitte des 18. Jahrhunderts hat der Autor geschrieben, dass eigentlich, wenn man wirklich meteorologische Phänomene gründlich und zuverlässig beobachten will, muss man das ganze Sozialleben absagen, weil man immer zu Hause sein muss und immer zu derselben Zeiten. Umgekehrt gibt es eine Menge von Berichten von 16., 17., 18. Jahrhundert über Beobachtungen, die durch Gäste gestört wurden. Zum Beispiel Edmund Halley, dessen Namen vielleicht Ihnen bekannt ist wegen seiner Kometenbeobachtungen, beschwert sich mittendrin in einer Sonnenfinsternis, ausnahmsweise in England sichtbar, kamen Gäste an. Natürlich ist es schwer vorstellbar, dass die Gäste auch nicht sich dafür interessiert haben, aber er musste aufhören. Dieses Lied geht ewig weiter. Und dann gibt es das Problem von pur Langeweile. Etwa beim stundenlang Stillstehen, um den Himmel nach Kometen abzusuchen oder um die Eingeweide eines Insekten zu analysieren. Am schwierigsten war die Verschmelzung des Doppelsinns von Beobachtung als Akt der Wahrnehmung eines einzelnen Forschers gegenüber einem bestimmten Objekt oder eines bestimmten Naturereignisses und als allgemeine Beschreibung eines Phänomens in Wort und Bild, um es innerhalb einer gelehrten Gemeinschaft zu kommunizieren. Diese Herausforderung zu meistern war die Voraussetzung für den kollektiven Empirismus. Ohne eine verlässliche Methode der Aufnahme, Kommunikation und Ansammlung von Beobachtungen wäre jeder Forscher dazu verdammt, die Arbeit aller vorherigen Beobachter immer wieder zu wiederholen, anstatt auf diesen aufzubauen. Am Anfang war das Descartes' Traum. Descartes meinte, wenn er jung war, dass er vielleicht das allein machen könnte. Aber er hat dieses Ideal sehr früh aufgegeben, spätestens mit der Publikation der Discours de la Méthode in 1637. Im letzten Teil schrieb er, leider kann ich nur von den allgemeinen Prinzipien die ersten Phänomene deduzieren. Für die anderen brauche ich Experimente. Und für Experimente brauche ich eine Armee von Hilfskräften, am besten bezahlte Hilfskräfte, weil wenn die freiwillig sind, muss man mit denen reden, was sehr ineffizient ist. Dieser Traum von einer Armee von Hilfskräften ist ein Dauerbrenner in der Wissenschaft geblieben. Die Beobachtung nahm sowohl als Wort wie auch als wissenschaftliche Praxis im frühzeitlichen Europa großen Aufschwung. Bis ungefähr dem 16. Jahrhundert, gab es eine Tätigkeit der Observatio, aber es war hauptsächlich, mit einer Ausnahme, hauptsächlich mit Hirten, Bauern, Matrosen, mit Leuten, die im Freien arbeiteten, assoziiert. So zum Beispiel Cicero hat in De Divinatione darüber geschrieben und er benutzt das Wort Observatio fast ausschließlich in diesem Zusammenhang. Die einzige Ausnahme, die einzige Gelehrten, die mit Beobachtung assoziiert waren, seit der Antike waren die Astronomen, ich komme zurück zu diesem Punkt, aber hauptsächlich war die Beobachtung ein nützliches Wissen, aber kein wissenschaftliches Wissen. Was man mit einer Beobachtung feststellen konnte, war eine Korrelation. Es gibt sicher Sprüche auf Deutsch, wie auf allen anderen Sprachen, die ich kenne, diese Art, insbesondere Wettersprüche. So, vielleicht können Sie mir helfen. Ich kenne nur ein Beispiel auf Englisch. Red in the morning, sailors take warning. Das heißt, wenn der Himmel rot abends ist, dann gibt es einen Sturm am nächsten Tag. Die waren die Arten von Assoziationen, die man gebildet hat. Und die waren natürlich anonym, die waren Produkte von Generationen von Beobachtungen und die waren vermittelt, normalerweise mündlich vermittelt, nicht schriftlich vermittelt. Es ist kein Zufall deswegen, dass es Hirten und Astronomen waren, die den Stern von Bethlehem in der Geburtsnacht von Christus als erste entdeckten. Die waren die zwei Gruppen, die tatsächlich den Himmel beobachteten, wie hier in dieser Abbildung von Giotto. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hingegen würden die Observationes mit der Betonung auf dem Plural zu einer Bezeichnung, die nicht nur unter Astronomen, sondern auch unter Philologen, Juristen und insbesondere unter Ärzten beschworen würden. Im späten 17. Jahrhundert schließlich paarte man den Begriff mit einer anderen, neuen Form von gelehrter Erfahrung, nämlich das Experimentum. Beobachtung und Experiment, Observatio et Experimentum, würden zum stolzes Emblem der ersten wissenschaftlichen Akademien, in welchen die reformierte Naturgeschichte und Philosophie hochgehalten wurden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, das war wahrscheinlich der Höhepunkt von Observation, von Beobachtung in den Wissenschaften, würde die Beobachtung als die grundlegendste und wahrscheinlich die wichtigste Praxis der empirischen Wissenschaften gesehen. Die bemerkenswerte Karriere der Beobachtung in der frühen Neuzeit ist Teil dessen, was Philosophiehistoriker gemeinhin als den Aufstieg des wissenschaftlichen Empirismus beschrieben haben. Und die Geschichte geht ungefähr so. Naturforscher wandten sich von den gelehrten Büchern ab und der Natur selbst zu. Weg von den Büchern zu der Natur. Wissenschaftshistoriker haben allerdings in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass dieser Prozess viel komplizierter war und auch sehr viel interessanter. Die frühneuzeitlichen Autoren verstanden Beobachtung als Beschreibung im aristotelischen Sinn. Das heißt, nicht nur als eine einzelne Wahrnehmung, sondern als ein Konglomerat von der Wahrnehmungen, die durch Gedächtnis zu Experientia, zu Erfahrung geworden sind. Der holländische Arzt und Botaniker Rembert de Doent zitierte in seiner Sammlung medizinische Beobachtungen aus dem Jahr 621 Aristoteles in der Metaphysik, als er schrieb, dass Beobachtungen peinlichst genau gesammelt und verglichen werden müssten, um Wissen zu erzeugen, eine mühevolle Aufgabe, welche die Arbeit von vielen Beobachtern über etliche Generationen erfordere. Und hier sehen wir de Doent. Tatsächlich, das ist ein Porträt, wo man sieht ihn mit dem Emblem von seiner Tätigkeit als Beobachter in der Hand. Die Illustrationen für eine Reihe botanischer Werke, einschließlich de Doent, die alle von den Antwerper Verleger Christopher Plantin herausgebracht wurden, die veranschaulichen genau dieses Praxis. Die Abbildungen stellen einen allgemeinen Typus einer Pflanzart oder Gattung dar, nicht ein individuelles Exemplar mit allen seinen Eigenheiten. Und hier sehen wir, das ist von demselben Künstler, der auch für de Doent gearbeitet hat. Entschuldigung, Okay, das ist ein Beispiel, von was nicht passieren sollte. Okay, schauen Sie so dieses Beispiel an. Und hier sieht man eine sehr naturgetreue Zeichnung von einer Pflanze. Aber eine Pflanze mit gebrochenen Ästen, nicht, muss man sagen, das frischste Exemplar. Das ist sicher ein Beispiel von einer botanischen Abbildung ad vivum, das heißt von der Natur, aber keine gelungene botanische Illustration. Also es ist zwar genau diese Art, das ist, diese Zeichnung ist von dem Straßburger Künstler Hans Weidetz für den Botaniker Otto Brunfels, Herbarum vivum iconis von 1520. Dieses wurde von den anderen Botanikern, auch die zeitgenössischen Botaniker, streng gerückt, weil Weidetz nicht ausreichend allgemein gearbeitet hat. Und Brunfels würde sehr streng von seinen Kollegen kritisiert, er habe seinen Künstler allein gelassen. Das heißt, der Künstler hat das Erlaubnis bekommen, zu zeichnen genau, was er sah. Also für heutige Betrachter, die naturgetreue Abbildungen mit Fotografien gleichsetzen, ist das frühneuzeitliche Ideal eine Abbildung, die das Produkt einer kumulativen Erfahrung darstellt, von Grund auf fremd. Denn während Fotografien einen Moment einführen und von zufälligen Einzelheiten nur zu strotzen, ist die gezeichnete Abbildung der frühen Neuzeit eine erinnerte Zusammensetzung vieler Schnappschusswahrnehmungen von vielen verschiedenen Exemplaren. Also es war ein allzu häufiges Ereignis am Anfang der Fotografie, insbesondere am Anfang der kommerziellen Fotografie, die hauptsächlich für Porträts benutzt wurde, dass als man das fertige Porträt angeschaut hat, die Familie hat, also die Tante Marie wurde porträtiert, aber das sieht gar nicht aus wie die Tante Marie. Und das ist, weil das Porträt als Gemälde wurde über eine Zeit, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, fertiggestellt und als eine Herauskristallisierung von allen möglichen Ausdrücken von der Tante Marie. Hingegen war die Fotografie eine Momentaufnahme, vielleicht charakteristisch für die Tante Marie, vielleicht auch nicht. Das ist ungefähr der Einwand der Botaniker gegen Abbildungen wie diese von Hans Weidetz. Das ist nicht nur in der frühen Neuzeit übrigens. Hier ist ein Beispiel von einer Flora, eine dänische Flora aus Mitte des 20. Jahrhunderts. Und hier sieht man wieder die allgemeinen Linien. Das ist keine Pflanze, die man mit dem physischen Auge, mit dem Auge des Körpers sehen kann, nur mit dem geistigen Auge. Aus heutiger Sicht mag eine solche universalisierte Sicht des Realismus unvereinbar damit erscheinen, was wir als Beobachtung aus erster Hand bezeichnen. Wenn eine Beschreibung oder Abbildung von dem bestimmten Gegenstand, auf den sie sich bezieht, losgelöst wird, ist dann nicht der Empirismus in den Wind geschlagen. Und man denkt zum Beispiel an die berüchtigten mittelalterlichen Handschriften, in denen man dieselbe Abbildung für ganz unterschiedliche Objekte benutzt hat. Zum Beispiel, das ist eine von meinen Lieblings hier, das ist die Nürnberg Chronik von Hartmann Schädel. Und hier sieht man Mainz und Neapolis. Also es ist klar, dass der Grund dafür war, dass es teuer war, Holzschnitte zu fertigen. Eine Stadt ist eigentlich sehr ähnlich einer anderen Stadt und warum nicht. Aber man hat ein bisschen dieses Gefühl mit den Botanikern, die Abbildungen von Weide so stark kritisiert haben. Das wäre, glaube ich, der Naturforschung der frühen Neuzeit wirklich unfair. Die legten schon großen Wert auf sachkundige Beobachten. Und im Gegensatz zu früheren Beobachtungen der Natur, die in anonymen Sprichwörtern weitergegeben würden, waren Beobachtungen seit dem 16. Jahrhundert einem Autor zugeschrieben. Die waren nicht mehr einfach die Arbeit, das Produkt von Generationen von Hirten oder Matrosen oder Bauern. Die hatten einen Autor und oftmals mit Datum und Ortsangabe. Und vor allem, wenn es sich um ungewöhnliche Phänomene handelte, mit Namen von weiteren verlässlichen Augenzeugen versehen. Was diese Art von Empirismus vielleicht von unserem Verständnis von Tatsachen unterscheidet, ist die kumulative Natur von Beobachtung. Im Idealfall sollte der Beobachter viele Exemplare einer Art oder Gattung untersucht haben, bevor er diese vielfachen Wahrnehmungsakte wie auch Beschreibungen anderer Beobachter in eine Beobachtung in Wort und Bild zusammenführte. Das ist für uns auch vielleicht auf den ersten Blick befremdlich. Natürlich hat die ersthändige Beobachtung mehr gezählt als Beobachtungen aus zweiter Hand. Aber Beobachtungen aus zweiter Hand waren auch wichtig, weil man, insbesondere wenn man eine Gattung bestimmen wollte, so viele Exemplare wie möglich brauchte. Man sieht das vielleicht am besten an die kollektive Beobachtungs Übungen von Kartografen in der frühen Neuzeit, aber das war der Fall in fast allen empirischen Wissenschaften. Dieses war immer noch, obwohl Aristoteles von den Naturforschern der frühen Neuzeit öfters kritisiert wurde, dieses war immer noch ein sehr aristotelisches Verständnis von Erfahrung, Experientia Empiria. Es ist die Art von Erfahrung, die nur durch kumulative Wahrnehmung und Gedächtnis zustande kommen kann. Weil die Beobachtung ebenso das Werk synthetischer Erinnerung in kritischen Urteils wie auch aufmerksame Wahrnehmung war, konnte das heraus resultierende Bild nur die gemeinsame Schöpfung von geistigem und physischem Auge sein. Es ist ein epistemisches Bild. Die Wahrnehmung von Engeln schafft epistemische Bilder. Bilder, die realer sind als irgendein einzelner Gegenstand, den das physische Auge sieht. Nicht alle Wissenschaften haben sich diesen Engelsblick zu eigen gemacht. Für einige sind die naturgetreuesten Bilder diejenigen, die Besonderheiten in allen ihren Details erfassen. Aber kaum eine Wissenschaft kann ganz ohne epistemische Bilder auskommen. Und sei es nur aus dem Grund, dass moderne Wissenschaft nicht in Einsamkeit betrieben werden kann. Nicht einmal von dem allergrößten Genie. So was ist ein epistemisches Bild? Seit dem 16. Jahrhundert setzen die Wissenschaftsabbildungen fast verschwenderisch ein. Neue Medien und Reproduktionstechniken wie Holzschnitt und Kupferstich, neue Instrumente wie das Teleskop und das Mikroskop, neue Weisen der Repräsentation wie Perspektive und Schnittdiagramme und vor allem die neuen Formen des Empirismus, die ich gerade genannt habe, Experimentum, Beobachtung. Alle diese Faktoren zusammen steigerten die Bedeutung des Sehens zur Gewinnung von Wissen über die Natur in der frühen Neuzeit Europas. Wir sind wahrscheinlich in diesem Zeitalter am besten geeignet zu verstehen, was für eine Bilderflut das war. Wir stehen auch an der Schwelle sind schon mittendrin in einer Medienrevolution. Und das war eine ähnliche Erfahrung Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Das wissenschaftliche Sehen würde zur gepflegten Fertigkeit, die den Gelehrten und Laien oder vom Laien unterschied. So im späten 17. Jahrhundert war es gang und gäbe für Mitglieder von den ersten wissenschaftlichen Akademien, zum Beispiel the Royal Academy of London oder die Académie Royale des Sciences in Paris, sich öffentlich zu präsentieren als Gelehrte, die Augen haben für Sachen, die keine anderen hat. Man sieht das in den ersten Darstellungen, idealisierte Darstellungen von diesen Akademien. Wissenschaftliche Illustrationen würden für Publikationen so wesentlich, dass sie den Text völlig zu verdrängen drohten. Schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die Künstler zunehmend namentlich genannt und im Vorwort gepriesen, besonders in anatomischen und botanischen Werken. In einigen Ausnahmen würde auf der Titelseite sogar ein Porträt des Künstlers neben des Autors gestellt, wie etwa in einem anderen botanischen Werk des 16. Jahrhunderts, Leonhard Fuchs, De Historia Stirpium. Um 1700 herum hatte man dem wissenschaftlichen Bild sein Reich geschaffen, das sich seitdem stetig vergrößert hat. Bilder und insbesondere Drucke, die mit oder ohne erläuternde Text in vielen Kopien weit zirkulierten, spielten eine große Rolle bei der Entstehung neuer Formen wissenschaftlicher Erfahrung. Und nirgends war der Einfluss so groß wie auf die Beobachtung. Gedruckte Bilder ermöglichten es, die Sehweisen weit verstreuter Beobachter zu koordinieren und zu kalibrieren. In bestimmten kanonischen Texten, wie in dem Werk des bereits erwähnten Botanikers Fuchs oder des Anatomen Andreas Vesalius, setzen Abbildungen Generationen von Beobachtern wörtlich und sinnbildlich auf ein und dieselbe Zeiten. Sie lernten diese, welche Teile von Pflanzen oder Körpern und wie diese anzuschauen waren. Es gibt interessante Bilder von zum Beispiel Vesalius' Vorlesungen, Anatomievorlesungen an der Universität Padua in Mitte des 16. Jahrhunderts. Und Vesalius ist dabei, einen Leichnam zu zäsieren. Und man sieht die Studierende, genau wie Sie jetzt, in einem Amphitheater, in einem Hörsaal. Und einige haben Bücher vor sich. Und man hat sich immer gefragt, warum schauen sie ihre Bücher? Die waren höchstwahrscheinlich die Bücher von Vesalius selber. Und die Idee war eine Art von Triangulation. Also erst schaute man in dem Buch und liest den Text, man liest die Beschreibung. Dann schaute man Richtung Vesalius und Leichnam und versuchte mindestens das Organ zu sehen, was gerade beschrieben wurde. Dann schaute man wieder ins Buch, um das Bild zu sehen, weil das Bild normalerweise klarer, deutlicher war, einfacher als was vor sich demonstriert wurde. Diese Art von Triangulation in der Astronomie, in der Botanik, in der Anatomie ist zu einer Art gelehrtes Sehvermögen geworden und ist immer noch der Fall. Wenn ein Lehrling in einer empirischen Wissenschaft die Objekte und die Sehtechniken seines oder ihres Faches aneignen will, dann fängt man so an. Also es gibt wahrscheinlich, viele von Ihnen haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, Pflanzen zu bestimmen. Man geht hin mit einer Flora, man schaut die Pflanze an, man vergleicht das mit dem Text und auch mit der Abbildung. Und durch diese Art Dreiecke lernt man die Gattungen, die Spezies, die Arten und Gattungen zu erkennen. Es gab allerdings im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts eine immer größere Kluft zwischen Bilder, die für wissenschaftliche Zwecke gemacht wurden, und diejenigen für ein eher laienhaftes Publikum. Und hier, das sieht man hier sehr deutlich an diesem Beispiel. hier von Rembrandt oder Duens, den ich schon erwähnt habe, sieht man eine Tulpe. Und diese Art von Darstellung könnte man auch im 19. Jahrhundert oder sogar im 20. Jahrhundert finden. Im Kontrast sieht man in die Hortus Aestetentensis von 1613, das ist ein Florilegium. Hier sieht man zuerst Farbe, eine sehr elegante Komposition von den Tulpen. Das ist kein Buch für Botaniker. Das ist ein Buch für Liebhaber, das ist ein Buch für Sammler, aber nicht mehr für Botaniker. Die Botaniker wollten ihre Bilder ohne Schatten, ohne Komposition und am besten ohne Farbe. Epistemische Bilder, wie Dodoens links, beziehen sich auf beide Bedeutungen des Wortes Repräsentation. Sie kopieren und sie stehen ein für etwas. Die meisten epistemischen Bilder ähneln den Objekten im ersten Sinne des Wortes. Sie sind erkennbare Kopien eines Originals, aber keine Faksimiles. Wenn pflanzliche Abbildungen nur wenig oder keine Ähnlichkeiten mit individuellen Pflanzenexemplaren hätten, wären sie nützlich für die Bestimmung im Feld. Epistemische Bilder repräsentieren auch im zweiten Sinne des Wortes. Sie stehen ein für etwas. Genau wie ein Parlamentabgeordneter oder eine repräsentative Stichprobe eine viel größere Gruppe repräsentieren, so steht das epistemische Bild für eine ganze Klasse von Individuen. Im Fall der Botanik für eine ganze Art oder eine ganze Gattung von Pflanzen. So kann es ein zusammengesetztes Bild sein, das denselben Organismus und seine Entwicklung im Zeitverlauf darstellt, wie etwa Blüte und Frucht einer Pflanze auf demselben Bild. Weil viele Pflanzen und Tiere je nach Jahreszeit, Entwicklungsstadium, Geschlecht oder lokalem Habitat ihr Aussehen verändern, gab es auch für neuzeitliche Naturforscher, die davor zurückschauten, überhaupt Darstellungen anzufertigen. Sie waren sich nur zu bewusst, dass antike Autoren wie Plinius oder Galen behauptet hätten, visuelle Abbildungen könnten niemals die Allgemeinheit verbaler Beschreibungen erreichen. Und obwohl Linné seine botanischen Werke mit Abbildungen versorgt hat, war er auch der Meinung, dass die wichtigste Beschreibung nicht die visuelle war, sondern die verbale, weil nur die verbale Beschreibung hat die Notwendigkeit, die notwendige Allgemeinheit. Außer wenn Naturforscher, wie im Fall des Zürcher Professors Konrad Gesner, so hier sieht man die Erkennung des Simons hier, das ist Konrad Gesners Abbildung von einem Iris, aber er ist eher die Ausnahme in dieser Geschichte. Es war bis Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich selten, dass ein Naturforscher selber zeichnen konnte. Die Regel war eher, was wir hier sehen. Also hier sieht man, das ist Leonhard Fuchses, der Historia Stirpium. Hier sieht man die drei Künstler, die involviert waren. Das war eher die Regel. Mindestens zwei Künstler. Jemand, der zeichnen konnte und jemand, der sticken konnte. Es gab manchmal in anderen Fällen Leute, die auch involviert waren in anderen Medien. Aber das war eher die Regel. Und das wirft die Frage auf, wer war eigentlich der Beobachter? Das ist ein seltener Fall. Es ist selten, dass man ein Porträt von dem Künstler findet, neben dem Porträt von dem Autor, von dem Wissenschaftler. Fuchs war sich sehr darüber bewusst, wie viel er seinen Künstler schuldet. Aber das war eher die Ausnahme. Die Frage ist, wer war eigentlich ein Beobachter in dieser Zeit, als die Beobachtungen zuerst ihren Autoren bekam. Das Dreierporträt von Fuchs' Künstler zeigt Fulmaurer, wie er eine Pflanze in eine Vase abzeichnet, so hier oben rechts. Die Aquarelle, nach denen Weidnitz seine Illustrationen für Brunfels Kräuterbuch schuf, sind datiert und mit beschreibenden Bemerkungen über jede Pflanze annotiert, wahrscheinlich von Weidnitzes eigener Hand. Es besteht kein Zweifel, dass diese Abbildungen ad vivum, das heißt nach lebenden Vorlagen, gefertigt worden sind und dass die Künstler ihre Objekte mit großer Sorgfalt studiert hatten. Ebenso wenig Zweifel besteht, dass frühneuzeitliche und spätere Naturforscher ihre Künstler für unentbehrlich schätzten und sie im Vorwort dankend erwähnten. Auch Verleger realisierten, dass gut illustrierte Bücher sich besser verkauften. Dennoch trauten die Forscher ihren Künstler selten die Aufgabe der Beobachtung an. Und wenn sie es taten, wie im Fall von Brunfels und von Weidetz, würden sie dafür von ihren Kollegen gerügt. Manchmal waren die Probleme von praktischer Art. Der Künstler mochte nur ein getrocknetes und gepresstes Pflanzenexemplar eines entlegenen Ortes als Vorlage zur Verfügung haben und war dann angewiesen auf die Beschreibung des Absenders oder auf die Ratschläge eines Botanikers, um sich die Pflanzen lebend vorzustellen. Und das war der Fall zum Beispiel, wie der flämische Botaniker Carolus Clusius den Künstler van der Bocht anleitete, um seine von Exkursionen in Spanien getrockneten Pflanzen visuell wieder lebendig zu machen. Und manchmal misstrauten Naturforscher konventionellen Kunststilen, die wesentliche Züge des natürlichen Objekts verdecken konnten. Scharten, völlig symmetrische Kompositionen, ablenkende Hintergründe oder übermäßiger Einsatz von Farbe, wie wir in diesem Florilegium gerade gesehen haben. Was nicht nur teuer war, sondern auch zu Abweichungen zwischen verschiedenen Exemplaren derselben Auflage führen konnte. Es war natürlich alles handkoloriert und manchmal von unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Orten. Historiker, die sich mit botanischen Illustrationen befassten, haben beschrieben, wie sich ins 17. Jahrhundert diese Kluft zwischen verschiedenen Arten von Abbildungen weitete. Den wichtigsten Grund, den Beobachtungen von Künstlern nicht den gleichen Status einzuräumen, sahen die Naturforscher jedoch in ihrer eigenen, gut bestückten Erinnerung, die aufgrund von Erfahrungen aus erster Hand durch Autopsie und den Erfahrungen zweiter Hand durch andere Naturforscher das Studium von Büchern und den Austausch von Briefen gewachsen war. Taxonomische Urteile von Ähnlichkeit und Verschiedenheit, Normal und Abweichung, Art und Vielfalt, Wesentlichem und Unwesentlichem, würden alle durch lange und breite Erfahrung geschärft und verfeinert. Weil seltene, exotische und eigenartige Phänomene nicht von allein zu solch kumulativen Erkenntnissen führten, würden andere Formen wissenschaftlicher Erfahrung, wie etwa die Tatsache, geformt, um sie von solchen Phänomenen abzugrenzen. Doch noch im Fall von außerordentlichen Vorkommnissen wälzten wissenschaftliche Beobachter antike Schriften, mittelalterliche Chroniken, Reiseberichte und andere Quellen, um mögliche Vorläufe zu finden, die Vergleiche erlauben würden. Im Laufe des 16. Jahrhunderts betonten beobachtende Gelehrte in der Astronomie, in der Medizin, in der Meteorologie und der Naturgeschichte mehr und mehr die Notwendigkeit wiederholter Beobachtungen, um natürliche Variabilität festzuhalten, menschlicher Irrtum auszuschließen, Regelmäßigkeiten sichtbar zu machen und Ursachen freizulegen. Es ist für uns schwer vorstellbar, aber auch in der Astronomie war es gar nicht üblich, vor dem 16. Jahrhundert wiederholte Beobachtungen zu machen. Der erste, der das wirklich regelmäßig gemacht hat, war Tycho Brahe. Das Vatico Brahe, der seine Beobachtungen von Sonne, Planeten und Fixsternen am jeden klaren Nacht durchgeführt hat auf dem dänischen Insel Hven. Seine Aufzeichnungen über die Sonnenbeobachtung machen deutlich, dass er sich Neuheit seines Programms voll bewusst war. Langsam, es hat wirklich mindestens ein Jahrhundert gedauert, bis dieses Muster, was Tycho, wo Tycho Pionierarbeit geleistet hat, bis dieses Muster wirklich sich in anderen Wissenschaften etabliert hat. Man sieht ein gutes Beispiel hier in einem Projekt Ende des 17. Jahrhunderts. Das ist eine Projekt aus Ende des 17. Jahrhunderts. Und hier sieht man eine Beschreibung und auch eine Abbildung. Dieses Projekt wurde nie zu Ende geführt, weil es einfach zu ehrgeizig war. Es war ein Projekt von der Pariser Akademie der Wissenschaften und die Idee war, für immer und ewig alle Beschreibungen von allen Pflanzenarten zusammenzubringen und eine Distillation daraus zu machen, in eine Beschreibung auf der einen Seite und eine Abbildung auf der anderen Seite, dass nicht nur die alten Quellen, alte botanischen Quellen reinigen würde von Irrtümern, sondern auch alle neue Arten beschreiben lassen würde. Das war eine riesige Unternehmung und wie gesagt, wurde nie eigentlich fertiggebracht. Aber was wirklich interessant hier ist, ist inwieweit man diese Art von Unternehmung als eine Gemeinschaftsunternehmung gesehen hat. Was wichtig war für die Teilnehmer, war nicht notwendigerweise, dass man ein Gelehrter mit Lateinkenntnisse war oder dass man die Botanik wissenschaftlich studiert hat. Was wichtig war, die Beobachtungsvermögen und auch eine Willigkeit, eine Bereitschaft, Exemplaren mit anderen Botanikern zu tauschen. Der wahre Beobachter war derjenige, der nicht nur scharf wahrnehmen konnte, sondern auch dazu fähig war, mit Geduld und Beharrlichkeit auch seine oder ihre Beobachtungen zu notieren und zu beschreiben. Eine neue Erscheinung Ende des 17. Jahrhunderts ist auch das Notizbuch. Seit ungefähr 1660 ist es nicht mehr möglich zu beobachten, mindestens wissenschaftlich zu beobachten, ohne ein Notizbuch. Im späten 17. Jahrhundert waren die epistemischen Objekte des kollektiven Empirismus abhängig von kollektiver Erinnerung. Wir haben eine große Strecke Wegs zurückgelegt, von der Sehkraft der Engel bis zum bescheidenen Beobachtungsmerkheft. Epistemische Bilder begannen als pure Intuitionen des geistigen Auges und die endeten als Kompositionen aus der Erinnerung vieler Köpfe von mannigfältigen Eindrücken des physischen Auges. Engels Visionen von Form ohne Materie und aus Einzelheiten geschaffenen epistemische Bilder haben jedoch zumindest eines gemeinsam: die unmittelbare Wahrnehmung des Wesentlichen. Die Pfade zu diesem gleichen Ziel sind freilich verschieden. Der Erzengel Gabriel nimmt die Gestalt der Jungfrau Maria intuitiv, sofort und ohne Anstrengung wahr. Im Gegensatz dazu waren die epistemischen Bilder des 16. und 17. Jahrhunderts das Produkt viel akribischer Arbeit. Clusius' Reisen über die österreichischen Alpen und die spanische Steppe auf der Suche nach neuen Pflanzenproben, deren Kultivierung in botanische Gärten um ihren gesamten Lebenszyklus und ihre Anpassung an neue klimatische Bedingungen zu untersuchen, das Notieren dieser Beobachtungen und das Vergleichen mit den Beschreibungen von anderen Botanikern. Das Zusammenfassen all dieser Informationen zu einer kurzen, prägnanten Aussage wie diese, was diese Pflanzenart von allen anderen unterschied, und schließlich am entscheidendsten die Beaufsichtigung des Künstlers, der das epistemische Bild dieser Pflanzenart schuf. Dieses epistemische Bild war nur für das geistige Auge sichtbar, auch wenn es aus allen erinnerten Bildern ungezählte Exemplare herauskristallisiert worden war, die das physische Auge wahrgenommen hatte. Im epistemischen Bild trat die Erinnerung des Naturforschers an die Stelle der Intuition der Engel. Es war allerdings nicht die Erinnerung nur eines Forschers, sondern idealerweise das kollektive Gedächtnis aller Botaniker, dieses Projekt wieder. Alle Botaniker überall und immer. Das pompöse Ausmaß dieses Ehrgeizes wird an diesem riesenhaften, teuren und nie vollendeten Projekt eine Histoire des Plantes sichtbar. Die epistemischen Bilder der kollektiven Beobachtung eroberten das sichere, schnelle Vertrauen gewöhnlicher Wahrnehmung von außergewöhnlichen Objekten zurück. Wie arbeitsreich und hart der Prozess des Erzeugens und Vereinens kollektiver Beobachtungen auch war, hofften die frühen Praktiker darauf, so die Skalierung und Unmittelbarkeit täglicher Erfahrung wiederherzustellen, allerdings von Objekten, die zerstreut waren über Jahrhunderte und Kontinente. Diese Anstrengungen als Datenmanagement oder als Informationsverarbeitung zu beschreiben, ging an der spezifisch frühneuzeitlichen Sehnsucht nach einer engelsgleichen Form der Sehkraft vorbei. Eine Sehkraft, die blitzartig und intuitiv Wissen erzeugte, nicht durch schwerfälliger Diskurs, das Verlangen, alles zu sehen, und zwar auf einen Schlag. Die moderne Pädagogik verachtet das Gedächtnis, verglichen mit der Kultivierung von Kreativität oder kritischer Analyse, wird die Schulung des Gedächtnisses an Schulen und Universitäten wenig Aufmerksamkeit geschenkt und noch weniger Prestige verliehen. Eine Form des Lernens als auswendig Lernen zu bezeichnen, kommt einer Verunglimpfung gleich. Aber Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung und Mutter der neuen Musen, war einst mächtig im Pantheon der geistigen Fähigkeiten. Im epistemischen Bild der Naturforscher des 16. und 17. Jahrhunderts wurde die Erinnerung zum menschlichen Äquivalent himmlischer Sehkraft. Und deswegen finde ich es schön, dass sie ein Stiefmütterchen hier hat als Erinnerung an die Rolle der Erinnerung in der Botanik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dann beginnt jetzt die Zeit für die Fragen. Also wir haben relativ viel Zeit heute, weil das Limit ist ja 19.30 Uhr. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn zuerst ein paar Studenten eine Frage stellen.
Zwei Fragen zum Ergebnis von Beobachtung und Geschichte, weil ich den Eindruck habe, dass es ja ein gespannteres Verhältnis war, als es in Ihrer Darstellung aussah. Und zwar hatte ich in Ihrer Darstellung den Eindruck, dass das Verhältnis von Beobachtung und Geschichte als ein kumulativer Reinigungsprozess dargestellt wird. Kollektive Beobachtung, die nach und nach von den Kommunitäten gereinigt werden sollen. sollen dann zum reinen Wesen führen. Wenn man im 17. Jahrhundert, aber auch im 16. und auch im 18., aber vor allem im 17. Jahrhundert, sich Naturforscher in ihren methodologischen Aussagen ansieht, dann finden wir nicht nur diesen Zug zur Beobachtung, sondern auch die Problematik der Beobachtung, die darin besteht, dass in jede Beobachtung gewissermaßen kollektive Vorannahmen eintreten, und zwar insbesondere Idole, Gewohnheiten. Und deswegen der Versuch eines frischen ersten Blicks gleichsam immer wieder zitiert oder in kleinen Episoden geschildert wird. Robert Hooke und Robert Doyle machen es so, dass sie die Beobachtung, die der Wissenschaftler methodologisch erzielen sollte, etwa vergleichen mit der eines Blinden, der nach einer Operation zum ersten Mal sieht, oder aber mit einem Entdecker, der zum ersten Mal einen fremden Kontinent betritt und gewissermaßen, ohne dass der schon Spuren im Schnee hinterlassen wurden, alles zum ersten Mal wahrnimmt. Das heißt, wir haben hier einerseits den Versuch, das Verhältnis von Beobachtung und Geschichte zu verkürzen, sozusagen aus der Geschichte herauszutreten und einen ersten Anfang zu setzen in den Blick, vor allem kollektiven Beobachtungen. Und umgekehrt ist es zum Teil, glaube ich, auch so in der Wissenschaftsgeschichte, dass am anderen Ende versucht wird, diesen Spannungsbogen zwischen Beobachtung und Geschichte miteinander zu verschmelzen, etwa in der Astronomiegeschichte. Wenn man sich die Episoden, die Hans Blumenberg erzählt, die Lebenszeit und Weltzeit ansieht, welchen Schock es für die Astronomen auslöste, dass sie auf kollektive Beobachtung angewiesen sind und damit sich ihnen die Wahrheit des Kosmos gar nicht in ihrer jetzigen Generation entbergen konnte und sie deswegen hofften, Singularitäten etwa zu erleben, die es ihnen ermöglichen würde, doch noch in ihrem Forscherleben, in ihrem kurzen Forscherleben, diese Entdecker,
das Glück zu haben.
Genau, des Kosmos zu ziehen. Also wir gewinnen nach beiden Seiten für Beobachtung und Geschichte irgendeinen Versuch eines Kurzschlusses und gar nicht nur einer kollektiven Summierung und Reinigung von Beobachtung. Das wäre so ein Punkt. Ich hätte noch ganz viele
spannende Punkte. Ich fange damit an und dann vielleicht reden wir weiter darüber. Also, es gibt in der Tat Spannungen, glaube ich, in der neuzeitlichen Theorien über Beobachtung. Bacon zum Beispiel redet auf der einen Seite von Idolen und auf der anderen Seite sagt er, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob diese oder jene Beobachtung falsch ist. Im Laufe der Zeit werden wir das alles korrigieren können. So, es gibt in der Tat diese Spannung. Aber ich glaube, im Fall von Hooke und Bacon und Boyle gibt es keinen wirklichen Widerspruch. So, es gibt diese Sehnsucht. Wir wollen alles, wie Adam und Eva das zuerst gesehen haben. Und es gibt in der Tat eine Art soteriologische Rede über, wie Adam und Eva die Natur zuerst beobachtet haben, bevor den Sündenfall. Und Hooke redet sogar über, wie man die gemeinsten Dinge, also die Wunder wären, beobachten sollte, um genau diese Art Selbstentfremdung zu erzeugen. Es gibt dieses. Aber das ist wirklich kein Widerspruch zu einer anderen Dimension von Geschichte. Und das heißt, erstens die persönliche Geschichte. So, für Hooke war es wichtig, frisch zu sehen, aber nicht frisch einmal zu sehen. Die Idee war, wenn immer möglich, in der Astronomie, in der Mikroskopie, immer wieder so viele Exemplare wie möglich zu beobachten. In der Mikrographie zum Beispiel schreibt er, dass er versucht hat, nicht nur dieses oder jenes Kristall, dieses oder jenes Fliege zu beobachten, sondern so viele wie möglich. Und das ist eine persönliche Geschichte und daraus entsteht, aus Wahrnehmung und Gedächtnis zusammen summiert, die Experienz hier, die eigentliche Beobachtung. Das ist eine Dimension, die persönliche Geschichte. Die andere Dimension ist, dass es gar nicht möglich ist, und Ihr Beispiel, der Astronomie ist perfekt dafür, es ist gar nicht möglich für eine Person, selbst in Wissenschaften, die nicht diese Zeitdimension, diese übermenschliche Zeitdimension der Astronomie haben, selbst für die Botanik,
weil es gibt geografische Probleme. Man kann nicht alle Länder der Welt besuchen, persönlich besuchen. Es ist notwendig deswegen, sich auf der Geschichte, das heißt die Beobachtungen von anderen, zu verlassen. Genau wie die zukünftigen Beobachter auf unsere Beobachtungen sich verlassen müssen werden. So, ich glaube, es gibt in der Tat Spannungen hier, aber die sind keine richtigen Widersprüche. Was wirklich, glaube ich, irreführend ist, ist der frische Blick mit dem fotografischen Blick gleichzusetzen. Das ist für uns eine große Versuchung. Unsere Period Eye, wie Max und auch sagen würde, ist so von Fotografie verformt. Aber es war selbstverständlich für Beobachter der frühen Neuzeit, dass Wahrnehmung allein, einzelne Wahrnehmungen allein, nicht zu experienziert führen könnte. Nur mit der Mitwirkung des Gedächtnisses, mit Memoria, könnte man zu experimentieren kommen.
Ja, ich habe da hinten noch eine Frage beim Daniel gesehen.
Ja. Ich habe jetzt eine ganz andere Fragestellung zu diesem Vortrag und im Grunde auch nochmal hinreichend auf die Gegenüberstellung von der Engelsvision und der Beobachtung, die dann epistemologisch endet irgendwie. Da ist ja das eine eigentlich eine Art Epiphanie, eine Art Erscheinung. Und das ist dann für mich auch irgendwo, also in der Literatur kommt so etwas vor, irgendwie, dann steht es stellvertretend für etwas. Das ist ja auch oft gleich einer Deus ex machina, so eine Auflösung einer Situation. Das kommt einem vor wie ein Geschenk oder ein Angebot. Und auf der anderen Seite steht die Beobachtung, die den Dingen abgerungen wird. Wir haben von den Hürden vertraut, die damit einhergehen. Und bei der Epiphanie gibt es nur so ein großes Problem. Das ist das der Flüchtigkeit. Aber gibt es vielleicht auch so ein Hybridmodell, also wo es sofort irgendwie erschien und man wollte es nur irgendwie festhalten?
Ja. Das ist ganz interessant. Also es stimmt, was Sie sagen. Diese anschauungsähnliche Sehvermögen der Engel hat etwas Plötzliches, sagen wir Plötzliches, zu sich, also für sich. Es ist nicht nur ein auf einmal, so das Wesentliche, alles auf einmal zu sehen, sondern plötzlich zu sehen. Natürlich haben die epistemischen Bilder eine andere Qualität hier. Die sollen diese Art von alles auf einmal Beobachtung ermöglichen, aber sie sollen dauerhaft sein. Sie sollen, eigentlich ist der Ehrgeiz immer, für immer und ewig sein. So dieses nie vollendete Projekt von der Akademie des Sciences in Paris hatte ganz explizit den Ziel, dass diese Bilder für die Botaniker von unserem Jahrhundert immer noch gültig sein würden. Sodass diese Evanescenz, diese Flüchtigkeit nicht mehr Teil des epistemischen Bildes ist. Die Frage, Ihre Frage über Engelvision kann ich wirklich nicht beantworten. Ich muss wieder die mittelalterlichen Quellen anschauen. Für uns natürlich, wenn es uns gegönnt wird, ein Epiphanie zu bekommen, ein Geschenk, wie Sie sagen, ist es in der Tat plötzlich und flüchtig. Aber ich weiß nicht, ob die Engel diesen Zeitsinn haben. Ich bin sicher, dass es eine Diskussion, eine gelehrte Diskussion darüber gibt. Aber die Erfahrung von Flüchtigkeit setzt ihn voraus, dass man eine Zeitvorstellung hat,
so eine Reihenfolge Zeit vorher hat, eine eindimensionale eins nach dem anderen Zeiterfahrung hat, ob das wirklich mit Engel-Epistemologie zu vereinbaren ist, frage ich. Ich habe wirklich ein Fragezeichen hier. Aber das war auf jeden Fall nicht der Ehrgeiz des epistemischen Bildes. Ein epistemischer Bild idealerweise ist für ihn immer und ewig.
Epistemischen Bilder. Ich glaube, unsere Kultur hat in gewisser Weise die Fähigkeit, solche epistemischen Bilder herzustellen, verloren. Denn wir haben einerseits die Fotografie, die aber ganz anders ist, und wir haben andererseits die schematische Darstellung. Wenn wir unsere wissenschaftlichen Werke ansehen, man könnte ja auch sozusagen als diese systematischen Darstellungen als als Extrem eines Engelsbildes ansehen, weil da eben nur noch die Struktur sichtbar ist und nicht das, was Erscheinung ist, sagen wir mal so. Und, gerade den kollektiven Blick einer Gemeinschaft von Beobachtern und das Destillieren dieser Beobachtung in Form von Bildern, wie es, glaube ich, auch in der großen Zeit der Mikroskopie zum Beispiel noch im letzten Jahrhundert üblich war, wo eben die Biologen gelernt haben, mit meinem Auge durchs Mikroskop oder mit dem anderen zu zeichnen.
Und also Sie haben immer noch zeichnen gelernt?
Ja, ja.
Mit Kamera Lucida?
Bitte?
Mit deiner Kamera Lucida?
Das weiß ich nicht, was Sie jetzt damit meinen.
Also
ich denke, dass diese Fähigkeit heute verloren gegangen ist. Oder meinen Sie, dass es gibt ja bestimmte Verfahren der Fotografie oder vor allem in der Bildverarbeitung, sozusagen Bilder zu mitteln, über verschiedene Gesichter zu mitteln und auf die Art und Weise so etwas Ähnliches wie ein charakteristisches Bild zu erzeugen. Aber ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen würde.
Erstens finde ich ganz interessant, dass Sie immer noch Zeichnen gelernt haben. Sie sind nämlich ein Biologe.
Nein, ich habe nicht von mir gesprochen, ich habe nur von Bekannten, von denen ich das weiß, dass Sie das noch gelernt haben in Ihrem Seminar. Ich weiß nicht, wie das heute ist.
Es ist fast verschwunden. Also, das ist ein interessantes Kapitel, glaube ich, in der Geschichte der wissenschaftlichen Beobachtung. Anfang des 19. Jahrhunderts haben Wissenschaftler, insbesondere in Deutschland, angefangen, zeichnen zu lernen. Zuerst nicht, weil die selber ihre Abbildungen produzieren wollten. Man könnte sich vorstellen, dass sie irgendwann fix und fertig mit ihrem Künstler waren und wollte selber die Abbildungen herstellen. Das war nicht der Fall. Die Idee war, um das Auge zu schärfen, wirklich Beobachtung zu lernen. Und das wurde an fast allen deutschen Universitäten in den Naturwissenschaften gelehrt und dann an die Universitäten, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die deutsche Universitäten als Vorbild haben, hatte man das auch bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann ist das wirklich verschwunden. Und das finde ich in der Geschichte der wissenschaftlichen Beobachtung ein ganz interessantes Kapitel, noch nicht wirklich erforscht. Was epistemische Bilder heutzutage betrifft, ich glaube in der Botanik, es ist unterschiedlich je nach Wissenschaft, in der Botanik geht es ewig weiter. Ich habe mit Botanikern gesprochen, die erkennen sofort die Praktiken der frühen Neuzeit. Es gab eine Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Botaniker für eine sehr kurze Zeit mit Fotografie kokettiert haben. Und dann haben sie aufgegeben und gesagt, nein, das ist nichts für uns. Man kann wirklich nichts erkennen an einem Foto von einer Pflanze. Zurück zu den Ranchen. Sogar, es gab einige im 19. Jahrhundert, die zurück zu Holzschnitte wollten. Weg mit
Kupferstiche, Lithografien, Holzschnitte. Holzschnitte sind, ist das geeignete Medium, um zu zeigen, die Umrisse, die klaren Umrisse der Form. So, in der Botanik geht es weiter. Also, das ist Basel-Ingenieur. Dann gibt es andere neue Techniken, aber die immer noch dieselben Herausforderungen stellen. Zum Beispiel, ich habe neulich in der Hand gehabt, ein Atlas für die Astronomie, für die Erkennung, die Klassifizierung von Galaxien. Ja, also diese Bilder, die sogenannten Bilder, sind keine Bilder, die sind visuelle Wiederhergabe von digitalen Informationen von Radioteleskopen. Aber ja, das Auge des Astronomen wird geschult, viele solche Bilder anzuschauen, bis man den Typus von einer bestimmten Art von Galaxie erkennt hat. So, das genau dieselbe Art von Übungen, so viele Exemplare wie möglich anzuschauen, bis man den Typus, das reine Phänomen, erkannt hat. Also so, es ist nicht notwendigerweise mit einer bestimmten Art von Medium verbunden. Man könnte von dem Beispiel der Botanik vielleicht diesen Schluss ziehen. Das ist nicht der Fall. Auch in ganz modernen Medien kann man die alten Praktiken anwenden. Aber ich glaube, wo immer es Atlanten gibt, wo man versucht, eine Art Bilderbuch der Phänomene, der charakteristischen Objekte von einer Wissenschaft nicht nur darzustellen, sondern kanonisch darzustellen, gibt es immer noch epistemische Bilder.
Hier vorne war noch eine Frage.
Sehr überzeugt, wie Sie die Genese des epistemischen Bildes vor allen Dingen in der frühen Neuzeit entwickelt haben. Allerdings bin ich ein bisschen skeptisch, was sozusagen die mittelalterliche Vorgeschichte betrifft. Also der Aristotelismus in der frühen Neuzeit, das sehe ich, aber meine, dass im 14., 15., vor allen Dingen im 15. Jahrhundert einerseits das typologische Denken noch ganz stark drin ist und dann auch vielleicht eine Art Neoplatonismus. Dass man also im Typos die Idee sozusagen darstellen möchte. Und wollte Ihre Meinung auch dazu hören, ob es da nicht eine vielfältigere und komplexere Entstehungsgeschichte gibt. Ein kleines Beispiel wäre die Kartografie. Da gibt es einerseits diese Mappe Mundi, die großen Weltkarten mit einem Schematismus, TO-Schema oder so etwas, oder gemalte Heilsgeschichte, gezeichnete Heilsgeschichte. Aber es gibt eine spätestens im 13. Jahrhundert sichtbare konkurrierende Idee, noch vor Ptolemäus' Wiederentdeckung, von diesen nautischen Karten, ja, die auch die Küstenlinie fast wie im Vogelschauplan wiedergeben. Und wir haben Gerichtskarten, die Tiberiades oder die Augenscheinkarten, die auch sozusagen aus der Sicht der Engel oder des Vogels etwas zeigen und auch wieder idealisieren. Also da gibt es eine sehr komplexe Genese, denke ich, mit konkurrierenden Modellen. Ein anderes Beispiel wäre, Sie sagten, Tycho Brahe hat diese ersten regelmäßigen Beobachtungen gemacht, aber wir wissen ja von den ersten Wettertagebüchern, die auch gedruckt wurden und vertrieben wurden und auf denen man, Stöffler hat das gemacht, Tübingen, in dem man schon im 15. Jahrhundert Tag für Tag das Wetter eingetragen hat und auch darauf geachtet hat, wenn auch nicht durchgehend, dass das derselbe Ort ist. Mit der Zeit war man noch nicht so genau, ne? Aber zumindest
Gäste,
den Tag.
Wieder Gäste stören.
Ja, ja. Also genau, die störenden Gäste. Ja. Also ich denke, dass da diese Anfangsgeschichte erheblich komplexer noch ist mit konkurrierenden Modellen.
Auf jeden Fall konkurrierende Modelle. Meine Motivation, mit Engels Vision anzufangen, war die fremdartige Qualität von diesen epistemischen Bildern deutlich zu machen. Es war nicht eine ausführliche Einführung zur Visualisierungsmethoden des Mittelalters zu geben. Also das wäre, haben Sie völlig recht, eine viel längere, viel komplexere, viel interessantere Geschichte. Ich wollte nur auf eine Eigenschaft hinweisen, nämlich diese Traum, das Wesentliche auf einen Blick zu sehen. Es ist sehr interessant, die Geschichte des Wortes Intuition oder Anschauung zu studieren. Es gibt eine sehr schöne Passage in Milton's Paradise Lost. Adam und Eva bekommen Besuch. Der Erzengel Raphael kommt zum Abendessen. Eva wird hingeschickt, um Früchte vorzubereiten, und die Männer sprechen Philosophie unter sich. Adam sagt, okay, wie sind wir unterschiedlich, ihr Engel und wir Menschen? Und Raphael sagt, also ihr Menschen müsst diskursiv denken, einen Schritt nach dem anderen. So zum Beispiel in einer mathematischen Demonstration. Wir Engel haben die Intuition. Wir sehen alles auf einmal. Und das ist der Traum. Und das ist alles, was ich mit diesem Vergleich unterstreichen wollte. Diesen Traum. Man findet diesen Traum in den unerwarteten Stellen. Man findet das bei Descartes in seiner Schrift Die Regulae von ungefähr 628. Man findet es bei Leibniz. Leibniz hat auch diesen Traum, obwohl in eine ganz andere Form. Die Beobachtung in der frühen Neuzeit ist mühsam geworden. Man musste sehr viele Beobachtungen machen, man muss sehr viele Bücher zusammenbringen, und man wollte irgendwie aus diesem mühsamen Geschäft wieder zu der unmittelbaren Intuition kommen. So, es ist alles anderes als eine Geschichte der mittelalterlichen Visualisierungstechniken. Es ist nur fast eine Metapher für diese Sehnsucht.
Dann haben wir noch zwei Wortmeldungen, und ich würde vorschlagen, dass wir dann danach die weiteren Fragen im Waben klären. Und da ist einmal hier vorne der Herr und der Herr Gang.
Ja, eine Frage, die ich nochmal an Georg Frese, dass also am Begriff der Beobachtung sich auch ein Stück festmachen lässt, dass die Philosophie historische Klischee eingezogen hat, dass man sich von Aristoteles abwendet und so weiter, dass das nicht so richtig zieht. Und ich habe so ein ganzes bisschen darüber nachgedacht, dass mir das im Grunde schon einleuchtet, vielleicht für eine bestimmte Sorte von Wissenschaftspraxis, die Sie ja auch sehr überzeugend so dargestellt haben. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die, wenn man das überhaupt so nennen kann, also die Wissenschaftstheorien, sagen wir mal, der Zeit, im 17. Jahrhundert, ob die das auch bestätigen würden, oder ob die vielleicht, und dann vielleicht eine Trennung quasi machen könnte zwischen dem, was Bildpraxis gewesen ist sozusagen zu der Zeit, und den Theorien bezogen vielleicht auf Tatsachen oder Matters of Fact oder solche Begrifflichkeiten, Simple Ideas oder so, das ist dann Empirismus. Das scheint ja doch ein anderes Konzept zu sein, als würde es nicht so richtig zusammenpassen.
Ja, ich glaube, es gibt einen Kluge zwischen Rhetorik und Praxis. Absolut. Also bei manchen größer als anderen, und je später im 17. Jahrhundert, desto weiter ist die Kluft. Absolut. Aber deswegen habe ich wirklich die Praktiken betont, weil man die Rhetorik nicht immer so ernst nehmen darf. Insbesondere die anti-aristotelische Rhetorik des Empirismus. Hier sieht die Praktik ganz anders aus. Und auch sogar teilweise die Philosophie. Was Locke schreibt zum Beispiel, The Essay Concerning Human Understanding von 1689 über Abstraktion, das könnte Posterior Analytics, Buch 2, Kapitel 19, ein Zitat sein.
vom Aristoteles. Und das geht weiter ins 18. Jahrhundert rein. D'Alembert, Discours Préliminaire de l'Encyclopédie, genau dieselbe Idee von Wahrnehmung. So, es gibt kleine Inseln, wo Aristoteles eine Autorität geblieben ist. Und es ist ganz interessant, glaube ich, zu sehen, wo diese Inseln geblieben sind und warum. Und ich glaube, die Inseln sind geblieben, auch bei Philosophen wie Locke, weil die Praktiken solche Theorien verstärkt haben.
Ich hatte auch neulich mal an Descartes gedacht, also wenn man es nicht mehr auf den Ton bezieht, aber haben Sie ja gerade selbst schon gesagt, dass eben diese Aristoteles-Kritik ja auch in einem Konzept von, sagen wir mal, intellektuellen oder geistigen Seelen, wie Sie das genannt haben, ja mündet. Also wenn man das einfachste Beispiel, das Gegenwartsbeispiel nimmt, aus der Meditation, dann wäre das ja so ein Fall, wo man eigentlich sagen müsste, ja, da steckt in der Theorie sozusagen eine Abwehr des Aristotelismus drin und man kommt sozusagen zu einem bestimmten Konzept von geistigen Sehen, was mit dem epistemischen Bild nicht vereinbar ist, was aber nicht ausschließt, dass die Wissen, also die Bildpraxis der Zeit als anders probiert hat.
Also hier ist, glaube ich, Neoplatonismus, zu dieser Frage zu kommen, wirklich sehr wichtig. Also diese Kritik der Erscheinungen, und die man in den Meditationen findet, ist letztendlich, also was wirklich, wirklich trifft, ist, was man verloren hat, war das Vertrauen in Wahrnehmung. So, wenn man zum Beispiel die Erkenntnistheorie von Aristoteles anschaut, in der Metaphysik, in De Sensu, De Anima und der, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Posterior Analytics, dann sieht man, dass er eigentlich sich keine Sorgen über erkenntnistheoretische Fragen macht. Er meint, dass wir natürlich dazu fähig sind, von Einzelerfahrungen Universalien herauszuziehen. Die frühe Neuzeit verliert dieses Vertrauen. Für die frühe Neuzeit, insbesondere für Descartes, für Locke, aber für viele, viele andere, ist es ein Rätsel, wie wir solche Schlüsse daraus sehen und warum wir die vertrauen sollen. Und das ist wirklich anders. Aber wenn man, das ist ein Moment, wo die Philosophiegeschichte völlig recht hat. Das ist wirklich ein Wandel. Aber wenn man die Alltagspraktiken von den Naturforschern anschaut und teilweise auch deren Rhetorik, sind wir beim Alten.
Wir haben ja eben schon die Glocke gehört, aber ich hatte den Herrn Gamm schon aufgefordert.
Es ist auch nur eine kleine Nebenbemerkung. Sie haben die enge Epistemologie so als Kontrastfolie benutzt und immer wieder dieses geistige Sehen, die Plötzlichkeit und die Direktheit betont. Aber wenn Sie es so stark machen, worin unterscheidet sich dann die Engelwahrnehmung noch von der göttlichen? Nicht? Der Kant beschreibt den Intellectus Archetypus auf genau dieselbe Weise, wie Sie das englische Wahrnehmen beschrieben haben. Gibt es da keinen Unterschied? Die Engel waren doch
mit. Es gibt keinen Unterschied, aber das ist eine sehr gute Frage. Also Bonaventura stellt sich genau diese Frage, weil es ist ihm klar, dass er so weit nicht gehen darf. Und die ganze Diskussion, ich muss im Klaren sagen, die ganze Diskussion von Engel-Epistemologie wird in 1277 getilgt durch die Verbote. Genau, glaube ich, wegen solcher Probleme. Aber was ist Bonaventura's Antwort darauf? Es ist nicht nur, dass Gott alles auf einmal kapiert. Es gibt, und das geht zurück eigentlich zu der Frage über Zeit, selbst ein Engel kann nur einen Gedanken auf einmal haben. Es gibt eine Art Reihenfolge, selbst in den Gedanken von Engeln. Das ist nicht der Fall für Gott. Es gibt diese
diese Reihenfolge, diese zeitliche Dimension für Gott nicht. Das ist die Antwort von Elementor, wenn er das denkt. Aber er sieht das Problem und der Bischof sieht, wie gefährlich solche Fragen sind.
Dann kommen wir damit zum Abschluss. Wie immer wird es weitergeführt, und zwar heute im Wagen. Also wer Lust hat und noch mitkommen will.